ARD. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
Es ist ruhig geworden ums Gebäudeenergiegesetz. Das kann sich aber ändern mit einer neuen Bundesregierung. Was passiert dann eigentlich? Sollte ich mich jetzt vielleicht noch beeilen und helfen, die Fördertöpfe noch zu leeren? Oder sollte ich abwarten? Vielleicht kommt ja etwas noch Besseres. Vielleicht wird es auch einfacher oder das Gesetz fällt ganz weg. Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Michael Vogtländer. Er ist der Immobilienexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Aus Ihrer Sicht, was sollte eine neue Bundesregierung mit dem Gebäudeenergiegesetz tun?
Naja, erstmal, wenn man rückblickend schaut, muss man einfach sehen, das, was dieses Gebäudeenergiegesetz vor allen Dingen verursacht hat, ist viel Verunsicherung, weil viele Menschen gar nicht so richtig wissen, was sollen sie jetzt eigentlich tun. Es gibt ja immer noch das Thema mit der Wärmeplanung, das heißt die Frage, welche Kommunen werden überhaupt Fernwärmenetze aufbauen können und wo erfolgt der Anschluss und was bedeutet das dann auch? Ich glaube, gerade diese Unsicherheit hat viel Vertrauen auch gekostet. Man hört ja jetzt auch teilweise von einzelnen Kommunen, wo es dann heißt, naja, Wärmepumpe funktioniert dann gar nicht mehr, weil es eben den Anschluss an das Fernwärmenetz geben muss. Also ich glaube, das, was als allererstes wichtig ist, ist mehr Klarheit zu schaffen. Worauf muss man sich einstellen? Welche Lösungen sind zukünftig zukunftsfest? Das ist, glaube ich, das Erste, was man angehen muss. Und ein zweites Thema, wo ich sehr gespannt bin, ob die Politik das wirklich angeht, ist eben das Thema Energieeffizienz. Wir setzen immer noch sehr stark auf die Energieeffizienz. Es gibt aber immer mehr Stimmen, die sagen, naja, eigentlich kommt es ja auf die CO2-Emissionen an. Es kommt gar nicht so sehr auf die Energieeffizienz an. Und wenn man eben ein vernünftiges Haus hat und eine Wärmepumpe einsetzen kann, dann muss man nicht den allerhöchsten Energieeffizienzstandard erreichen, um CO2-neutral zu sein. Und ich glaube, das wäre ein großer Schritt, wenn wir dahin gehen würden und das Gebäudeenergiegesetz dahingehend verändern.
Das heißt, dass man vor allen Dingen gut überlegt, welchen Wärmeschutz brauche ich wirklich für mein Gebäude, bevor man irgendwie anfängt, wild zu bauen. Wir haben ja auch diesen Energieausweis, den Energiepass für ein Haus, dass man da nicht unbedingt so sehr drauf schauen sollte, weil man, ich sag mal salopp, bei der Herstellung der ganzen Matten, die man sich dann am Ende an die Wand klebt, vielleicht mehr Schaden anrichtet, als man das jemals wieder reinholen kann.
Also das Thema ist ja wirklich vielfältig. Also Sie haben den Energiepass angesprochen. Wir sehen ja schon beim Energiepass, dass das nicht so richtig funktioniert, der Energieausweis. Wir haben immer noch die Unterscheidung zwischen Bedarfsausweis und Verbrauchsausweis, wo wir eben auch genau wissen, dass der Verbrauchsausweis sehr ungenau ist, weil je nachdem, welchen Vormieter man hatte, kann der Verbrauch deutlich höher oder niedriger sein als bei einem selbst. Und auch beim Bedarfsausweis gibt es noch wenig Konkretes, also auch unterschiedliche Berechnungsmethoden teilweise. Auch da haben wir eine große Intransparenz. Also auch das wäre ein Thema, das man angehen müsste. Aber in der Tat stellt sich eben die Frage, natürlich ist für den Einzelnen der Energieverbrauch wichtig, aber wenn wir das große Ziel des Klimaschutzes haben und wir mal in die Zukunft denken, kommen wir ja irgendwann auch wieder in eine Welt, wo Energie gar nicht mehr so viel kostet, sondern dann kommt es vor allen Dingen auf die Frage an, kann ich erneuerbare Energien nutzen oder bin ich auf fossilen Energien? Und das ist für den CO2-Ausstoß relevant. Von daher wäre für die ganze Systematik wichtiger, wie ist eigentlich mein CO2-Verbrauch? Und da ist eben die ganz große Frage, kann ich zum Beispiel eine Wärmepumpe einsetzen, kann ich Fernwärme nutzen, was mit erneuerbaren Energien ist, oder habe ich eine Gas- oder Ölheizung?
Nun habe ich im Rahmen meines Podcasts schon mit sehr vielen Experten gesprochen und kürzlich mit einem, der, da war ich dann sehr überrascht, zu dem gleichen Schluss gekommen ist wie ich. Es wäre viel besser gewesen, wenn man das Gebäudeenergiegesetz überhaupt gar nicht gebraucht hätte und stattdessen hätte man einen günstigen Wärmepumpenstrom angeboten, hätte den gefördert, hätte gesagt, okay, die nächsten 20 Jahre kostet euch der Spaß 7 Cent pro Kilowattstunde. Wer es haben möchte, nimmt's. Wer nicht, muss eben halt mit den steigenden CO2-Aufschlägen dann bei seinem anderen Heizsystem leben. Wäre das aus Ihrer Sicht ein Ansatz?
Ja, das ist tatsächlich ein Ansatz. Ich kann jetzt gerade nicht durchrechnen, was das bedeutet, wie viel Förderung das verursacht. Aber wir müssen ja nur mal in andere Länder schauen. Also Norwegen hatte sehr lange sehr günstigen Strom und das hat einfach dazu geführt, dass viel mehr Menschen eine Wärmepumpe eingesetzt haben. Ganz einfach deswegen, weil Strom so günstig war, dass es eben lohnte, sich umzusteigen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir hier brauchen, finanzielle Anreize, dass die Leute letztlich selber eine Lösung Lösung finden können. Und das wäre über so einen Preismechanismus möglich gewesen. Ich glaube auch, so unbequem das ist, wir werden beim CO2-Preis noch höher gehen müssen, quasi mehr sanktionieren, die Kosten wirklich offenbar machen. Das setzt natürlich auch starke Anreize. Und gleichzeitig kann man dann natürlich überlegen, inwiefern kann man Wärmepumpen oder anderes fördern, wobei ich auch den Ansatz gut finde, da vor allen Dingen über die Energiekosten zu gehen, nicht so sehr in die pauschale Unterstützung. Wir sehen ja auch, dass es auch da Mitnahmeeffekte gibt. In Großbritannien sind die Wärmepumpen teilweise deutlich günstiger, und die Preisdifferenz erklärt sich oftmals auch durch Förderung. Ja, also da gibt es auch Mitnahmeeffekte. Also ich glaube, insgesamt würde es der deutschen Klimapolitik sehr gut tun, mehr auf finanzielle Anreize zu setzen, weniger auf spezifische Förderungen und spezifische Standards und damit eben auch mehr Innovationen anregen. Denn es ist ja durchaus auch möglich, dass es noch mehr Ideen gibt, wie wir eben CO2 vermeiden können, auf die wir heute vielleicht in der Weise noch gar nicht kommen.
Wenn Sie jetzt in der Situation wären und müssten Ihr Haus umrüsten auf eine effiziente Heizung, die halt eben möglichst wenig CO2 ausstößt, was würden Sie jetzt machen? Würden Sie jetzt noch, bevor die neue Regierung kommt, ganz schnell alles mitnehmen und das Holterdiepolter machen? Oder würden Sie den Leuten dann doch lieber raten, jetzt die Füße stillzuhalten, erstmal zu gucken, was kommt?
Es ist natürlich immer ganz schwierig, weil die Situationen ja sehr unterschiedlich sind. Also bei mir speziell ist es so, dass ich eine sehr effiziente Gasheizung habe, dass ich mit meinem Installateur auch schon gesprochen hat, der sagte, eine Wärmepumpe einbauen ist prinzipiell kein Problem. Ich kriege nur ein Problem, weil der Wassertank nicht unters Dach passt. Und da denke ich mir, okay, da müssen wir vielleicht noch auf eine bessere Lösung vom Markt warten, wie man das regeln kann, vielleicht auf leistungsfähigere Wärmepumpen. Wenn ich jetzt allerdings in der Situation bin, zu sagen, okay, ich muss sowieso die Heizung austauschen, weil die nicht besonders effizient ist, weil die alt ist, dann wird es natürlich schon schwierig. Ich würde schon prüfen, ob man eine Wärmepumpe einbauen kann. Die Leistungsfähigkeit hat sich ja schon verbessert. Allerdings, das ist eben für viele Menschen dann auch das große Hemmnis, gerade wenn sie ein nicht so energieeffizientes Gebäude haben, also schlechter als D allgemein, sagt man, dann wird es schwierig, dann muss man eben noch Sanierungsmaßnahmen durchführen und dann wird es eben relativ schnell teuer. Und dann würde ich vielleicht doch sagen, naja, vielleicht noch mal ein bisschen warten, was da kommt und welche Möglichkeiten es da gibt.
Schlechter als D, beschreiben Sie mal, wie müsste so ein Haus dann aussehen, wo es dann eng wird?
Naja, D bedeutet etwa 100 bis 120 Kilowattstunden Verbrauch pro Quadratmeter und Jahr. Das sind so typischerweise Gebäude, die vor 95 errichtet worden sind, die schlechter sind als D, wo eben wenig saniert worden ist. Das ist so ungefähr das, was man sich vorstellen muss. Und so typischerweise die Gebäude aus so um die 2000, die sind schon so gut gedämmt, dass es im Prinzip ohne Probleme mit einer Wärmepumpe geht. Davor kommt es eben so ein bisschen drauf an. Letztlich muss man sich individuell beraten lassen.
Was glauben Sie, würde uns jetzt wirklich helfen, was man aus dem Gebäudeenergiegesetz vielleicht rausnehmen sollte, damit diese Verunsicherung, von der Sie gesprochen haben, auch wirklich weggeht? Also ist ja nicht nur der Energiepass, sondern es gibt ja auch für Mehrfamilienhäuser Regelungen, wo man auch studiert haben muss, um das zu verstehen, was sie eigentlich meinen. Das ist ja auch für diejenigen, die da investieren wollen, doch eigentlich eher ein Hemmnis. Denn am Ende kann es ja auch so ausgehen, dass man kein Geld bekommt.
Richtig. Also ich glaube, was wir brauchen, Klarheit, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen eben diese Preissignale. Und ich glaube, die Bundesregierung wäre gut beraten, den Bürgern klar zu sagen, wie werden sich die CO2-Preise in den nächsten Jahren entwickeln, vermutlich. Was kann da passieren? Welche Kosten kommen da auf mich zu? Und dann eben zu überlegen, individuell, was ist für mich die beste Strategie? Und insofern wäre dieser Weggang von den Energieeffizienzklassen natürlich auch spannend, weil dann ist eben die einzige Frage, die ich mir stellen muss, kann ich auf erneuerbare Energien umsteigen oder kann ich das nicht? Und das würde natürlich schon die Entscheidungen deutlich reduzieren. Ich muss dann nicht auf diesen Energieverbrauch unbedingt schauen. Das würde natürlich einiges bringen. Wir müssen ja auch sehen, warum hat das Gebäudeenergiegesetz in der jetzigen Form so viel Widerstand hervorgerufen, weil es eben viele Menschen gibt, zum Beispiel auch im ländlichen Raum, die haben ein altes Gebäude und die wissen gar nicht, habe ich einen Nachnutzer. Und die stehen dann vor der Herausforderung, wenn ich eben eine neue Heizung brauche, dann muss ich eine Wärmepumpe einbauen, dafür muss ich umfangreich sanieren und ich weiß gar nicht, ob ich einen Nachnutzer habe. Und In solchen Fällen ist es einfach schwierig, mit solchen strikten Vorgaben zu arbeiten. Und deswegen wäre mehr Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere, ohne dass wir vom Klimaschutzziel abrücken, durchaus möglich und wünschenswert.
Nun gibt es immer so ein schönes Beispiel für die gleiche Technologie, die auf unterschiedlichem Wege uns schmackhaft gemacht wurde. Stichwort E-Bike und E-Auto. Das E-Bike haben wir freiwillig ins Herz geschlossen, das E-Auto nicht so sehr. Und wenn man es auf die Spitze treibt, ist die Wärmepumpe so ein bisschen das E-Auto im Gebäudebereich. Gibt es auch beim Gebäudeenergiegesetz einen Weg aus Ihrer Sicht, um uns das Ganze schmackhafter zu machen, als es bisher geschehen ist?
Ja, definitiv. Und das Beispiel ist ja gut. Das Traurige ist ja, wir hatten ja schon gewisse Dynamik auch bei den Wärmepumpen, die jetzt eigentlich eher zum Erliegen gekommen ist. Und das ist das, was bedauerlich ist. Über den Preismechanismus können wir da schon sehr starke Anreize setzen. Die Wärmepumpe ist auch eine gute Technologie, das muss man einfach sagen. Die Wärmepumpe funktioniert gut, sie wird immer besser, aber sie ist jetzt so ein bisschen in diesen Regulierungswahn reingekommen, und dadurch rücken viele dann automatisch ab. Und ich glaube, wir müssen da wieder in eine Welt hinkommen, wo es vor allen Dingen über diese Anreize geht. Und das E-Bike ist ein gutes Beispiel. Das E-Bike ist auch teurer, aber die Leute erkennen eben eindeutigen Mehrwert. Und darum muss es eben auch in der Heiztechnologie gehen, dass man dann sagt, okay, das ist ein eindeutiger Mehrwert. Ich kann auf Dauer sparen, ich kann hier günstiger heizen, es ist zukunftsträchtig. Und genau, da müssen wir irgendwo wieder hin.
Glauben Sie, dass Herr Merz, dass wir gehen mal davon aus, dass Herr Merz möglicherweise auch eine Chance hat, Bundeskanzler zu werden? Glauben Sie, dass Herr Merz das Gebäudeenergiegesetz einfach abschaffen kann? Geht sowas?
Es ist natürlich schon komplexer. Also auch das Thema mit den Energieeffizienzklassen. Man hört das tatsächlich aus der Union jetzt häufiger, dass es solche Überlegungen gibt, davon abzurücken. Aber das ist natürlich auch in den EU-Kontext eingebettet. Also man muss dann auch in der EU entsprechende Reformen angehen. Ich kann mir aber schon vorstellen, also ich bin optimistischer Mensch, ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren einiges passiert. Wir müssen ja einfach sehen, dass es zunehmend auch Druck gibt. Und wir sehen jetzt in den USA, dass da möglicherweise massiv dereguliert wird. Und Europa, Deutschland muss dann eben auch schauen an der einen oder anderen Stelle, wo können wir vielleicht auch deregulieren. Aber wir wollen natürlich unsere Ziele erreichen. Und insofern müssen wir jetzt einfach überlegen, wie können wir das auf klügere Weise, auf günstigere Weise erreichen. Und da gibt es einige Möglichkeiten. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die nächsten Jahre vielleicht auch Phasen sind, wo wir uns genauer überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen, was brauchen wir dazu und manches, was vielleicht auch überflüssig ist, was uns eher hindert, dann auch überdenken und reformieren.
Denn, das gehört ja auch zur Wahrheit, diejenigen, die die Wärmepumpen am Ende einbauen sollen oder eine modernere Heizung einbauen sollen, die beschäftigen ja ganze Völkerstämme in ihren Firmen, die dann für die Kunden die Förderanträge stellen. Und wenn das nicht mehr nötig wäre, das wäre doch wirtschaftlich auch eine Entlastung für die Firmen, oder?
Ja, also wir machen uns die Welt wirklich sehr, sehr komplex. Also wenn wir uns diesen Förderdschungel in der energetischen Sanierung insgesamt anschauen, ich glaube, meine Kollegen sind mal auf 3000 Förderprogramme gekommen, die wir haben. Also da gibt es natürlich den Bund und die KfW und BAFA, die großen, aber dann gibt es auch auf Landesebene, kommunaler Ebene und auf Ebene der Stadtwerke eigene Programme. Und das ist natürlich wahnsinnig ineffizient. Und eines müssen wir uns eben auch klar machen, die nächste Bundesregierung hat so oder so sehr große Herausforderungen. Es muss viel in Verteidigung investiert werden, es muss viel mehr in Infrastruktur investiert werden. Das bedeutet aber auch, die Mittel an anderer Stelle müssen reduziert werden. Und ich glaube, das ist eben auch, das wird auch diese Förderung im energetischen Bereich treffen. Deswegen ist es umso wichtiger, dann klug zu überlegen, wie kann ich trotzdem Anreize setzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Chance. Man sieht ja auch das geht ja so Hand in Hand in den letzten Jahren. Die Standards sind erhöht worden und damit erhöht man dann auch Förderungen und wird immer spezifischer, was die Förderung angeht. Aber mittlerweile ist das tatsächlich ein so komplexes Regelwerk geworden, dass wir da eben viele Ressourcen auch vergeuden. Und insofern ist da vielleicht auch eine Chance drin zu sagen, wir vereinfachen das ganze System, dafür gibt es aber eben auch weniger Förderungen und wir setzen mehr auf Preissignale. Also ich glaube, da ist viel möglich. Und ja, auch in anderen Bereichen. Also wenn wir uns anschauen, wie kompliziert wir das Thema Solarstrom angehen, gerade auf Mieterdächern oder auch in der Eigennutzung. In den Niederlanden ist es einfach so, dass im Zweifelsfall der Zähler sich halt rückwärts bewegt, wenn ich mehr Strom erzeuge. In Deutschland wird es dann sehr kompliziert, dann ist man schnell Gewerbetreibender, dann wird es andere Steuern angewendet und, und. Und ich glaube, wir brauchen da auch eine mehr Vereinfachung und mehr Pragmatismus, um bei den Zielen voranzukommen und vor allen Dingen auch um die Akzeptanz der Bürger da wirklich zu
Glauben Sie, dass da Bierdeckel Merz der Richtige ist für sowas?
erhalten. Wir werden sehen, wir werden sehen. Er wird ja auch nicht alleine regieren. Es können ja auch spannende Konstellationen sich ergeben. Meine Hoffnung ist einfach die, dass die Politik insgesamt erkennt, dass sie etwas pragmatischer agieren muss, und dass man sich dann entsprechend zusammenraufen wird. Wichtig finde ich einfach, dass wir die Ziele nicht hinterfragen. Ja, wir wollen den Klimaschutz, wir können das auch erreichen, aber es gibt ja auch Modellrechnungen, die sagen, wir können den Weg zur Klimaneutralität im Gebäudebestand mit deutlich geringeren Kosten erreichen, wenn wir eben auf diese vielen Standardisierungen und die Energieeffizienzklassen etc. auch verzichten. Und das muss man, glaube ich, schon ernst nehmen. Und was mir Hoffnung gibt, ist, wenn man in die 2000er Jahre zurückschaut, da waren wir schon mal der kranke Mann Europas. Da hat man auch gesagt, wir werden wahrscheinlich nie von der Arbeitslosigkeit runterkommen. Aber man hat es dann doch geschafft, weil man doch auch mutige Reformen angegangen ist. Also ich glaube, wenn der Druck groß ist, dann können wir uns auch verändern und darauf sollten wir setzen.
Ich denke jetzt, Sie haben das vorhin angesprochen, auf dem Land, wenn jemand gar nicht weiß, für wen mache ich das jetzt eigentlich alles noch, da gibt es ja auch Regelungen, wenn man 80 ist und so, da muss man das eine oder andere nicht tun. Was mache ich denn, wenn ich altersmäßig sowohl selbst als auch mit der Heizung in diesen Bereich gekommen bin?
Also ich würde da jetzt, wenn es keinen großen Entscheidungsdruck gibt, jetzt auch nichts überstürzen. Jetzt erstmal abwarten, wie die Regelungen dann sein werden. Diese Stichtagsregelung an sich ist natürlich auch problematisch. Also warum gelten dann andere Regeln für einen 80-Jährigen wie für einen 79-Jährigen? Also da können die Situationen ja ähnlich sein. Ich glaube, was wir da einfach brauchen, ist diese Entscheidungsfreiheit. Ja, zu sagen, okay, diese Immobilie, vielleicht wird die zukünftig leer stehen, vielleicht werden wir die irgendwann abreißen, weil wir die einfach nicht brauchen, weil wir in einer strukturschwachen Region sind mit Abwanderung. So, und dann macht es auch einfach keinen Sinn, jetzt zu sagen, ich muss eine Wärmepumpe einbauen, ich muss die Wohnung kommen, das Haus komplett sanieren. Das macht einfach keinen Sinn, sondern in dem Fall wäre es dann ökonomisch auch rational zu sagen, okay, ich zahle diesen höheren CO2-Preis, solange ich hier wohne, und dann müssen wir mal schauen, was mit der Immobilie passiert. Also ich glaube, mehr Entscheidungsfreiheit, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und das Spannende ist ja an diesen Mechanismen, die sind ja hinlänglich erforscht. Man schafft damit schon genug Anreize und man schafft damit schon den Umstieg. Und umso mehr ich natürlich den CO2-Preis erhöhe, umso größer wird natürlich auch der Druck. Aber ich habe immer eben diese Entscheidungsfreiheit. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute vermissen. Und weshalb der Ärger über das Gebäudeenergiegesetz so groß war, dass man eben nicht mehr entscheiden kann, sondern gezwungen wird, etwas zu tun, von dem man dann nicht überzeugt ist.
Haben Sie das mal ausgerechnet, was das bedeutet für ein normales Einfamilienhaus, wenn ich sage, dann zahle ich halt den höheren CO2-Preis die nächsten Jahre oder Jahrzehnte?
Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie stark es ansteigt. Ich hatte mal Zahlen im Kopf, was das jetzt für den Einfamilienhausbereich bedeutet. Ich glaube, das sind durch den CO2-Preis, wenn man nicht besonders energieeffizient sind, mehr Kosten, glaube ich, um die 100 Euro im Jahr. Das kann aber deutlich anziehen, natürlich. Und dann ist aber immer die Abwägung, naja, wie lange werde ich jetzt diese Immobilie noch nutzen? Und dann kann man eben auch gegenüberstellen, entweder ich investiere jetzt 20.000 für eine Wärmepumpe plus vielleicht 20, 30.000 für die Sanierung oder ich zahle jetzt weiter. Ja, und das ist genau diese Entscheidungsgrundlage, die wir da haben. Und wenn ich eben nur noch, ja, davon ausgehe, dass ich die Wohnung vielleicht nur noch ein paar Jahre nutze oder vielleicht dann ja auch umziehen möchte, und das dem Nächsten überlassen möchte, dann ist das eben eine freie Entscheidung. Also, aber kostenlos ist diese Transformation nicht. Es ist eine große gesellschaftliche Herausforderung. Aber umso wichtiger ist es eben, möglichst effizient vorzugehen, in dem Sinne, dass ich möglichst wenig Kosten dafür verursache.
Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass viele Fehlinformationen auf dem Markt waren. Motto, wenn Wärmepumpe, dann geht das nur mit einer Fußbodenheizung. Es müssen also die Heizkörper raus und alles andere auch. Das war einerseits sachlich falsch und hat zweitens auch die Wärmepumpe verteufelt, die ja auch immer besser wird heutzutage, oder?
Ja, im Prinzip schon. Das ist ja gerade das, wo wir auch sehen müssen, es gibt da Bewegung. Es gibt auch vielleicht in der Wirtschaft dann neue Ideen, wie man das eben erreichen kann. Und dass diese Innovationsfreude und die Kreativität, die schaffe ich aber natürlich nur, wenn ich auch Möglichkeiten lasse. Wenn ich alles detailliert vorgebe, ist es problematisch. Im Prinzip war natürlich die Idee mit dem Gebäudeenergiegesetz quasi im Schnellruckverfahren das aufzuholen, was vielleicht im letzten Jahrzehnt liegen geblieben ist. Das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Wir hätten im letzten Jahrzehnt, hatten wir sehr gute Rahmenbedingungen mit den niedrigen Zinsen. Da hätten wir auch deutlich mehr investieren können. Das haben wir tatsächlich nicht getan. Wir haben immer noch einen Rückstand, was die energetische Sanierung angeht. Wir müssen etwa doppelt so viel sanieren wie bisher pro Jahr. Ja, also wir haben etwa eine Sanierungsquote von 1%. Wir müssten auf 2% kommen. Aber das lässt sich eben auch nicht alles so kurzfristig regeln. Gerade nicht, wenn natürlich die Energiekosten ohnehin so stark gestiegen sind, die Zinsen so stark gestiegen sind. Und das war, glaube ich, so der Kardinalfehler, dass man da die Leute überfordert hat und ihnen zu viel vorgegeben hat. Und da müssen wir jetzt einfach korrigieren, in dem Sinne, dass wir Planungssicherheit schaffen und Möglichkeiten schaffen, wie kann ich das erreichen, damit wir eben auch die Möglichkeit haben, Innovationen zuzulassen.
Nun sind viele neue Gasheizungen mit dem H2 Ready-Logo versehen. Für wie realistisch halten Sie es, dass Wasserstoff durch unsere Gasleitungen fließen wird bis zu uns nach Hause für die Heizung?
Also ich bin da ehrlich gesagt kein Experte. Ich habe mich mit den Experten hier im Haus aber dazu mal ausgetauscht. Also es ist theoretisch schon denkbar, dass man die Gasleitung natürlich auch nutzen kann, um in irgendeiner Form Wasserstoff dann eben auch da durchzuschicken. Das ist theoretisch möglich. Aber es fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie, werden wir denn so viel Wasserstoff erzeugen können oder importieren können, dass sich das tatsächlich rechnet. Im Moment ist es eher so, dass man für einige spezifische Anwendungen Wasserstoff braucht, in der Industrie zum Beispiel, vielleicht auch für Flugzeuge oder Schwerlaster oder ähnliches. Da wird man wahrscheinlich ohne Wasserstoff nicht auskommen. Aber für den Konsumbereich, für die Heizung, das erscheint doch nicht wirklich realistisch. Es ist natürlich irgendwo tragisch, dass diese Gasnetze, die ja wirklich eine große Flächendeckung haben, dass wir die nicht nutzen können in der Weise. Aber bis Wasserstoff in der Weise verfügbar ist, dass es auch wirklich eine preisgünstige Alternative ist, bis dahin werden wir dann wahrscheinlich schon längst andere Lösungen gefunden haben.
Nun gibt es im Gebäudeenergiegesetz auch diesen berühmten Passus mit der 65%-Regelung. Das heißt eben, dass 65% der Energie, die für die Heizung verwendet wird, aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Jetzt haben wir da eine Übergangsfrist für Bestandsgebäude, für Bestandsheizungen bis 2029. Da kann man dann zum Beispiel im Paragraph 71 des Gebäudeenergiegesetzes 71f, um genau zu sein, schauen, dass zum Beispiel ab 01.01.29 mindestens 15% der bereitgestellten Energie aus umweltfreundlichen Quellen stammen muss. Und dieser Anteil erhöht sich dann ab dem 01.01.35 auf 30% und später dann auf 60%. Inwiefern lügen wir uns eigentlich mit solchen Regelungen selbst in die Tasche mit unseren modernen Gasheizungen?
Ja, tatsächlich, diese 65%, ich weiß gar nicht, woher die gekommen sind. Das ist auch so ein, also natürlich gibt es Mischheizungen auch zwischen Gas und Wärmepumpe, wo man ein bisschen changieren kann oder wo man dann Solar und Gas auch kombinieren kann. Aber im Endeffekt geht es dann irgendwann darum, dass man einen vollständigen Übertrag auf die erneuerbaren Energien hat. Grüner Wasserstoff. Also wie gesagt, das ist eher Zukunftsmusik. Das ist zumindest in den nächsten Jahren scheint das kaum denkbar für private Haushalte.
Also ich fasse zusammen, Füße stillhalten und warten, bis der März kommt. Das ist so die Quintessenz unseres Gesprächs.
Naja, ich glaube, was man einfach festhalten muss, es gibt individuelle Lösungen. Es gibt keine Einheitslösung. Ja? Und das ist vielleicht auch das, was im Gebäudeenergiegesetz schiefgelaufen ist. Es gibt sehr unterschiedliche Lebensumstände, es gibt sehr unterschiedliche Immobilien, und natürlich auch unterschiedliche regionale Möglichkeiten. Also wer sich mit dem Thema Heizung beschäftigt, der sollte sich auf jeden Fall gut beraten lassen. Es gibt eine ganze Menge Energieberater, die man da zu Rate ziehen kann, dass man sich einfach mal ein Bild macht. Was ist denn eigentlich die Möglichkeiten? So, und mit Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, da würde ich tatsächlich sagen, naja, sollte man jetzt abwarten, dass einfach ein bisschen mehr Klarheit herrscht, sofern man das kann. Ne? Es gibt natürlich die Menschen da draußen, die müssen jetzt handeln. Für die ist es umso wichtiger, dass sie sich eben gut beraten lassen, was jetzt möglich ist. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal zumindest die paar Monate nochmal abwarten.
Wie ist denn das mit den Fördertöpfen? Können denn die auch leer sein? Und was passiert, wenn die leer sind? Im Moment, wenn jetzt so die Unschlüssigen jetzt sagen, ach, ich mach's jetzt doch, weil nachher sind die doch relativ günstigen Fördersätze vielleicht weg. Ich kann da bis zu 70% sogar erreichen der Kosten. Können die Töpfe auch mal leer sein?
Also wir haben das natürlich schon erlebt, dass auch Fördertöpfe leer sein können. Das ist zum Beispiel beim Neubau passiert im letzten Jahr noch, Ende Dezember, dass auf einmal keine Förderung mehr zur Verfügung stand. Es heißt jetzt aber, dass die Fördertöpfe erstmal stabil bleiben. Auch ohne den Haushalt können die entsprechend fortgeführt werden. Also darauf würde ich mich schon verlassen. Und wir haben jetzt sehr viel über Disruption, was kommt mit Merz und Ähnliches diskutiert. Aber ich glaube, die deutsche Politik hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass es ja auch eine gewisse Kontinuität gibt. Und man wird nicht alles von heute auf morgen komplett verändern, sondern man wird da auch eine gewisse Kontinuität walten lassen. Also, dass sich alles radikal ändert, das glaube ich tatsächlich auch nicht.
Das heißt, es würde bei so einer Gesetzesänderung dann auch Übergangszeiten geben, die hat es auch immer gegeben, oder?
Genau, es würde Übergangszeiten geben, genau.
Also so eine Abschaffung nach dem Motto, ich bin jetzt einen Tag mal Diktator und dass dann Gesetze von einem Tag auf den anderen abgeschafft werden, so läuft das ja bei uns dann
Richtig.
doch nicht, ne?
Das sicherlich nicht. Was eben ganz, ganz entscheidend ist, und das finde ich ja auch am Gebäudeenergiegesetz gar nicht so schlecht. Da steht als erstes, bis 2045 gibt es keine fossilen Energien mehr. So, und möglicherweise wird das irgendwann mal auf 2050 verschoben, was ich jetzt aber noch nicht glaube. Aber das gilt so oder so. Und ich glaube, das ist das, woran sich jeder Hauseigentümer irgendwo orientieren muss und jeder Immobilieneigentümer. Ich muss langfristig und in Immobilienzyklen gedacht, ist das gar nicht mehr so lange. Also ich muss in den nächsten 25, 20 Jahren meine Immobilie klimaneutral machen. So, und darauf sollte man hinarbeiten. Und das ist das Entscheidende.
Also Füße stillhalten, abwarten, wenn es nötig ist, dann doch sanieren und die Fördermöglichkeiten, die aktuell bestehen, mitnehmen. Der Übergang wird aber fließend sein zu einem vielleicht veränderten Gebäudeenergiegesetz, sagt der Immobilienexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Danke Ihnen.
Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.